gern gehabt. Er war ihm oft zur Hand gegangen. Anna hockte sich neben ihn und zusammen sahen sie hinaus aufs grenzenlose Meer.
»Es war sehr friedlich, weißt du?«
sagte sie nach einer Weile. Munk nickte bloß. Er machte selten viele Worte.
»Hast du ihn gesehen?« fragte Anna. »Heute Nacht.«
Er nickte wieder.
»Kurz bevor die Sonne aufging«, sagte er, »in den schwarzen Felsen.«
Munk träumte, seit er ein kleiner Junge war, von diesen Felsen.
»Und?« fragte Anna.
»Er sah gut aus.« Munks Blicke folgten einem Tölpel.
Für einen Augenblick stand der Vogel beinahe reglos im Wind. Dann verschluckte ihn die Klippe.
»Nicht so wie zuletzt, weißt du?«
»Ja.«
Anna schlang die Arme um die Knie. Jetzt saß sie da wie Munk.
»So ist er mir auch vorgekommen, als es zu Ende ging.«
Sie hatte so oft versucht, sich die schwarzen Felsen vorzustellen, von denen Munk träumte. Die Felsen und den flachen Strand, der sich von den Felsen bis zur Wasserlinie erstreckte. Über die Jahre hatte sie Munk alle möglichen Einzelheiten seiner Traumwelt abgepresst, von den bizarren Formen der Felsen bis hin zu den flachen Tümpeln, in denen das warme Wasser stand. Und doch hatte nur er, nicht sie, ihre toten Eltern dort gesehen. Es war sein erster Felsentraum gewesen. Damals war Munk noch schreiend aufgewacht. Mittlerweile träumte er ruhig und still von den Toten. Heute jedoch war etwas anders. Es kam Anna vor, als verberge er etwas vor ihr.
»War da noch was, Munk?« fragte sie. »Hast du in deinem Traum noch etwas anderes gesehen?«
Er schüttelte den Kopf, schnell und ungewohnt heftig. Dann streckte er die Hand nach einer neugierigen Möwe aus und strich ihr mit der Fingerspitze sanft über das weiche Brustgefieder. Die Möwe ließ es wie selbstverständlich geschehen. An der Küste nannten sie Munk den Vogeljungen. Delvier, der Händler, der alle paar Wochen aus Port übersetzte und Geschichten mitnahm und brachte, hatte ihn oft in einer Wolke aus Möwen gesehen oder unten am Wasser mit einem Strandläufer im Schoß. Wenn der Händler das nächste Mal kam, würde Anna ihm sagen, dass auf Nüt jetzt eine Hütte leer stand. Delvier würde es weitererzählen.
»Wir begraben ihn am Mittag«, sagte sie zu Munk.
Er trauerte um Smut. Bestimmt war er deshalb noch verschlossener als sonst. Als die Sonne an ihrem höchsten Punkt im Süden stand, versammelte sich ganz Nüt auf dem Friedhof mit Blick auf den Sund. Der Wind war aufgefrischt und blies vom offenen Meer. Er griff nach Annas Haar und den Kleidern der Beerdigungsgäste, und das Laken, in das sie den Toten eingenäht hatten, flatterte, als würde sich der alte Smut noch regen. Wie es auf Nöt Brauch war, hatten sie den Toten auf die Tür seiner Hütte gelegt. Vier der Männer trugen ihn zur frisch ausgehobenen Grube. Anna und Mette gingen gleich hinter den Trägern, und Mette trug einen runden Stein, auf den sie Smut geschrieben hatte. Auch Annas und Munks Eltern hatten damals einen solchen Stein bekommen. Munk hatte ihn am Strand ausgegraben und Anna hatte ihren Namen draufgeschrieben. Manchmal, wenn es sehr viel geregnet hatte, kam sie mit Pinsel und Pechfarbe her, um die Buchstaben auszubessern. Dann erzählte sie den Eltern flüsternd, dass ihr Kuckuckskind gedieh, dass er den halben Sommer eine verunglückte Lumme gesund gepflegt hatte und fleißig mit den Schafen half, auch wenn das mit den Schafen gar nicht stimmte, weil Munk meist seine eigenen Wege ging. Anna sah sich um, ob er endlich zum Trauerzug aufgeschlossen hatte. Aber Munk hing noch immer ein Stück zurück. Er war mal wieder zu spät am Vogelfelsen aufgebrochen. Ständig vergaß er die Zeit. An Stricken ließen die Männer Smuts Überreste ins Grab hinab. Niemand sprach, aber es weinte auch keiner. Smut hatte ein langes Leben gehabt. Er war ein Teil der Insel gewesen und würde es bleiben. Gras zu Gras, Fels zu Fels. Der Wind strich über alle und alles. Schließlich trat Mette vor und setzte den Stein. Dann nahm sie eine Handvoll Erde und streute sie ins Grab. Es gab keinen Priester auf Nöt, und der aus Port kam nie herüber. Wer wollte und konnte, murmelte selber ein Gebet. Mette bewegte stumm die Lippen. Anna warf die zweite Handvoll Erde. Dann trat einer nach dem anderen ans Grab, bis nur noch Munk fehlte. Er bückte sich nach dem Aushub und wog die Erde in der Hand. Dann streckte er den Arm aus und ließ die Brocken in die